Während eines Gespräches mit dem Buddha erklärt Ananda, dass der gute Freund auf dem Pfade doch schon der halbe Weg sei. Der Buddha aber widerspricht ihm und sagt, sprich nicht so, Ananda, sprich nicht so. Der gute Freund auf dem Pfade ist nicht nur der halbe, es ist der ganze Pfad. Daraus mögen Sie ja sehen, wie unendlich wichtig der gute Freund auf dem Pfade in der Buddha-Lehre ist. Ja, man könnte fast daraus schließen, dass man ohne den guten Freund auf dem Pfade den Weg unter bestimmten Verhältnissen vielleicht überhaupt nicht gehen kann. Wir alle sind doch, wenn wir in der Welt sind, irgendwie einsame. Einsam, manchmal sogar in der Familie, einsam in unserem Berufe, einsam in einer Umwelt, die uns manches Mal sogar feindlich gesinnt sind. Und zwar ist diese Einsamkeit oft viel größer, als die Einsamkeit eines Waldeinsiedlers zu des Buddha Zeiten war. Denn dieser hatte zwar sich zu fürchten vor giftigen Schlangen, vor Panthern, vor Raubtieren, aber die Gefahren der Großstadt heutzutage sind oft noch viel, viel größer, wenn auch in einer anderen Maske, als die Gefahren eines Waldeinsiedlers zu des Buddha-Zeiten. Diese Erwägungen waren es, die unsere Mahathera bestimmten zur Gründung der altbuddhistischen Gemeinde. Er sah, wie die Freunde der Lehre nach allen Himmelsrichtungen hin verstreut waren. Der eine hier, der andere dort. Er sah, wie mühsam jeder sich seinen Weg bahnte, wie er oft strauchelte und niemand hatte, keinen guten Freund, der ihm aus dem Tief heraus half. In der altbuddhistischen Gemeinde sollte der Einzelne den Nährboden finden, die Hilfe finden, die Zuflucht finden, den guten Freund finden, der eben auf dem Pfade völlig unentbehrlich ist. Deshalb will ja auch die altbuddhistische Gemeinde keine Gesellschaft sein, sondern eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft religiös ausgerichteter Buddha-Jünger, die sich gegenseitig helfen, gegenseitig ermuntern und in einem gegenseitigen Dienen ihr Dana beweisen. Wenn ich heute von Freundschaft spreche, so meine ich nicht den Geschäftsfreund, nicht den Freund, mit dem wir auf Reisen gehen, nicht den Freund, mit dem wir unsere Ferien verbringen, nicht den Freund, mit dem wir Theater, Kunstmessen, Kunst oder Schaustellungen besuchen, sondern ich meine den Freund im Sadhamo, den Freund in der guten Wirklichkeitslehre. Und das ist etwas ganz anderes. Schopenhauer sagt einmal, dass Freundschaft die echte und wahre Anteilnahme am Wohl und Wehe des anderen sei. Ist schon eine solche Freundschaft überaus selten in der Welt zu finden, so ist eine Freundschaft im Sadhamo doch noch viel mehr. Sie hat ihre Wurzeln im Sadhamo. Sie zieht ihre Kraft aus dem Sadhamo. Sie lebt aus dem Sadhamo. Mag eine Freundschaft im Sadhamo, in der guten Wirklichkeitslehre, wird am Anfang immer eine Freundschaft Subspezie Reinkarnatione sein, unter dem Blickpunkt der Wiedergeburt. Mit ihrer zunehmenden Entfaltung aber wird sie eine Freundschaft Subspezie Eternitatis sein, eine Freundschaft unter dem Blickpunkt der Ewigkeit. Ich werde Ihnen das später noch an einer Reihe von Beispielen aus dem Kanon erläutern. Weil eine solche Freundschaft nicht aus den Persönlichkeitsprozessen kommt, deshalb vergeht sie auch nicht wenn die Persönlichkeitsprozesse vergehen, weil sie nicht aus den körperlichen Beilegungen kommt. Deshalb stirbt sie auch nicht, wenn dieser Körper stirbt. Sie steht immer unter der Anatta-Weisheit, unter dem Lichte der Anatta-Weisheit. Diese Anatta-Weisheit lässt aber immer auch unter allen Situationen den Trennungsstrich ziehen zwischen dem wahren Wesen und dem, was nicht sein wahres Wesen ist. Zwischen dem Lastträger und der Bürde, die der andere mit herumschleppt. Zwischen dem Menschen ohne Rang, wie unser Bruder Dhammapala ausführte, und dem, was er an Ehren und Titeln und Beilegungen mit sich herumschleppt. Eine Freundschaft, die unter der Anatta-Weisheit steht, kann auch niemals irgendwie unter Beleidigungen oder Kränkungen leiden, eben weil sie ja weiß, das ist ja die Bürde des anderen, von der er sich eben entledigen will. Genauso wie ja auch ich meine Bürde haben. Ein Freund im Sadamo wird nie beleidigt sein. Denn die Freundschaft ist eine unerschütterliche, weil sie eben nicht aus den Gruppen kommt, nicht aus den Beilegungen kommt. Er weiß, wenn der andere ein unbedachtes Wort spricht, eine Kränkung ausspricht. Das ist seine Bürde, von der will er sich ja eben befreien. Das andere aber, das ist der wahre Mensch, der Kämpfer ums Ziel, derjenige, der besser sterben will, als er geboren ward. Und weil sie unter dem Anatta-Lichte steht, deshalb wird ein Freund im Sadamo sich auch selbst immer wieder von Zeit zu Zeit leer machen können von seiner eigenen Persönlichkeit, leer machen können in seinem Innern von seinen eigenen Anliegen, von seinen eigenen Sehnsüchten und Wünschen. Und er wird nur den Freund vor sich sehen, in seinen Anliegen und seinen Wünschen und seinen ungelösten Problemen. Wenn ein französischer Philosoph sagt, Freunde, niemand ist ein Freund, so hat er damit im Allgemeinen sicherlich recht. Denn in der Welt eine wirkliche Freundschaft zu finden, dürfte einer der seltensten Dinge sein, die es überhaupt gibt. Ich für meinen Teil halte überhaupt dafür, dass es nur dann eine Freundschaft gibt, wenn eine religiöse Untermauerung vorhanden ist. Wenn also die Kraft der Freundschaft wirklich aus den Tiefen der religiösen Idee gezogen wird. Das in der Geschichte berühmteste Freundespaar war Damon und Pythias, zwei Pythagoreer aus Syrakus. Auch ihre Freundschaft entsprang einer tief innerlichen Religiosität. Aber selbst da, wo die religiöse Idee in einem primitiven Gewande auftritt, selbst da vermag sie eine Hingabe zu offenbaren, die unter normalen Verhältnissen völlig unmöglich ist. Ich denke hier zum Beispiel an die Bibelforscher. Wir alle wissen, wie diese Menschen, wie viele von ihnen während des Krieges einen ihrer Glaubensgenossen bei sich versteckt hielten. Und das nicht nur einen Tag, nicht nur einen Monat, nicht nur ein Jahr, sondern die ganzen Jahre während des Krieges. Diese Menschen mussten jeden Augenblick damit rechnen, dass die Gestapo ihr Haus betritt, dass eine Haussuchung stattfindet, dass sie entdeckt würden und vielleicht zeitlebens und für immer in den Konzentrationslagern dann verschwinden würden. Woher zogen diese einfachen Menschen die Kraft? Woraus nahmen sie und schöpften sie die Kraft, um so etwas überhaupt auszuhalten? Keiner von ihnen bekam nämlich einen Nervenzusammenbruch, wie das normalerweise sicher der Fall wäre. Sie schöpften diese Kraft eben aus ihrer religiösen Idee. Und das, obwohl sie so primitiv war, aber vielleicht gerade deshalb eben für sie so ungeheuer lebendig. Welche Kraft aber müsste dann dem Sadamo entströmen, wenn wir ihn in unserem Herzen tragen, dem Sadamo, dem Edelsten, was es überhaupt auf der Welt gibt? Jede Freundschaft vollzieht sich nach dem Gesetz der Wahlverwandtschaft. Eines Tages saß der Buddha unter freiem Himmel da und beobachtete, wie seine Jünger in Gruppen vor ihm auf und ab gingen. Die von Weisheit erfüllt waren und nach Weisheit strebten, hatten sich um Sariputta geschart, die das göttliche Auge besaßen und die Fähigkeit dazu verspürten, um Anuruddha, diejenigen, die magiegewaltig waren und sich in diese Richtung neigten, hatten sich um Moggallana versammelt, die voll höchster Sittenreinheit waren und voll tiefsten Vertrauens, die hatten sich um Ananda geschart. Und da war auch noch Devadatta, der Judas Iskariot unter den Buddha-Jüngern. Um ihn hatten sich alle die gemeinen Naturen geschart, die Verräter, die niedrigen Menschen, die auch schon damals im Mönchsgewande umherliefen. Wie der Buddha das nun sah, da sprach er folgende Worte: Nach ihren Elementen, also nach ihrer Wahlverwandtschaft, vereinigen sich die Wesen. Hochgestellte mit Hochgestellten, Niedriggesinnte mit Niedriggesinnten, Edle mit Edlen, Gemeine mit Gemeinen, Sittenreine mit Sittenreinen, Sittenlose mit Sittenlosen. Und dieses Gesetz der Wahlverwandtschaft wird dann im Samyutta Nikaya noch in vielen anderen Reden bis ins Kleinste ausgeführt. Unser Mahathera hatte einen Freund, der fuhr jedes Jahr mehrere Male von Europa nach Asien mit dem Schiff. Und dieser Herr erzählte nun, dass kaum hatte das Schiff den Hafen verlassen, so hatten sich schon die wahlverwandten Menschen fast binnen einer halben Stunde zusammengefunden. Die einen, die suchten sofort die Bar auf, um während der ganzen Überfahrt dann in der Bar zu bleiben. Die anderen, die gingen zum Swimmingpool, die dritten auf Deck, die vierten in die Bibliothek, die fünften in den Leseraum und so weiter, wo sie auch während des ganzen Überfahrt blieben. Also binnen ganz kurzer Zeit hatten sich die Menschen je nach ihrer Wahlverwandtschaft zusammengefunden. Und ist es nicht auch hier so? Finden nicht auch wir uns hier nach unserer Wahlverwandtschaft zusammen? Was hat uns hier zusammengeführt? Unser Interesse und unsere Liebe zur Buddha-Lehre. Aber es ist gar nicht so leicht, ein wirklicher Freund im Sadhammo zu sein. Denn ich kann ja vom anderen nur das erwarten, was ich auch selbst zu geben bereit bin. Es sind zwei Erfordernisse, die man unbedingt besitzen muss, wenn man selbst ein Freund im Sadhammo sein will. Das erste ist Vertrauen. Ich muss Vertrauen zum anderen haben können. Und das zweite ist die Feinfühligkeit. Der Buddha sagt, dass man ohne Vertrauen überhaupt seinen Weg nicht gehen kann. Denn es ist ja auch klar, ich muss jedem Lehrer, der mir irgendetwas beibringt, muss ich Vertrauen schenken. Denn am Anfang kann ich eben noch gar nicht die ganze Materie übersehen. Und so muss ich auch am Anfang einem Menschen Vertrauen schenken können. Natürlich ist dieses Vertrauen in der Buddha-Lehre nie ein blindes Vertrauen, sondern ein begründetes Vertrauen oder, wie der Buddha sagt, ein auf Erkenntnis beruhendes Vertrauen. Was muss ich aber nun am anderen erkennen, dass ich Vertrauen haben kann? Ich muss ihn erkennen, es ist ein gerader, aufrichtiger, lauterer Charakter. Er ist ein strebender Mensch, genauso wie ich es bin. Aber ich darf nicht erwarten, dass er keine Fehler hat. Das wäre ein großer Irrtum, denn auch ich habe ja meine Fehler. Auch ich habe noch eine schwere Bürde zu tragen und auch der andere hat die schwere Bürde. Aber er muss ein aufrichtiger, er muss ein lauterer, ein sauberer Charakter sein. Er muss ehrlich streben und kämpfen. Dann ist so wie ich die Sache sehe, bereits die Grundlage gegeben, um einem solchen Menschen mit Vertrauen zu begegnen. Die zweite Eigenschaft ist Feinfühligkeit. Der Buddha sagt, nur dem Feinfühligen verheiße ich Nibbana, nicht dem Nicht-Feinfühligen. Und das ist ja auch klar. Wer kein Feingefühl besäße, würde nie das Leiden sehen. Er würde auch nie das Leid des anderen sehen. Er würde nie sein Anliegen sehen. Er würde nie sehen, wo der andere Hilfe braucht. Erst die Feinfühligkeit zeigt mir, wann der Freund will, dass ich spreche, dass ich ihm durch ein gutes und liebes Wort helfe oder dass ich schweige. Ohne diese beiden Eigenschaften wird eine Freundschaft im Satamo niemals gedeihen. Ebenso aber hat eine Freundschaft im Satamo auch zwei Feinde, die eine Freundschaft überhaupt unmöglich machen. Das eine ist Misstrauen und das andere ist ein übersteigerter Asmimano, ein übersteigender Dünkel, diese Persönlichkeit, die bin ich. Wir wissen, wie Misstrauen eine Atmosphäre vergiften kann. Eine Familie, in der die Frau dem Manne gegenüber Misstrauen entgegenbringt, der Mann der Frau, der Kinder den Eltern, wird jeder weiß, dass aus einer solchen Familie niemals etwas Gedeihliches entspringen kann. Genauso aber ist ein Mensch, der es einfach nicht fertigbringt, obwohl er sieht, dass der andere ein lauterer Charakter ist, dass er ein Kämpfer ist, dass er von aufrichtigem Herzen strebt, besser zu werden, und er bringt trotzdem kein Vertrauen auf, dann verscherzt sich eben ein solcher Mensch das Beste, was es auf dem Pfade geben kann, nämlich den guten Freund auf dem Pfade. Ein ebenso großes Hindernis aber ist, wie ich schon sagte, der übersteigerte Asmimano. Der Dünkel, diese Persönlichkeit, die bin ich. Wehe dem, der an dieser herrlichen Persönlichkeit irgendeinen Fehler findet, der mir nachweist, dass ich unlogisch gedacht habe oder dass ich nicht gütig und zuvorkommend genug war. Wer da sofort einschnappt, wer also sich selbst für die Bürde nimmt und die Bürde für sein wahres Selbst, auch der wäre nicht reif für eine Freundschaft im Satamo. Es gibt natürlich auch jene Menschen, die zwar gern einen Freund hätten, aber selbst kein Freund sein wollen. Sie möchten gerne jemanden, dem sie etwas vortragen können, dem sie ihre Ideen auseinandersetzen können. Aber im Übrigen wollen sie nie gestört sein, wenn sie gerade im Studium sind. Sie wollen nie belästigt sein, sie wollen nie ein Opfer bringen. Auch diese Menschen verscherzen sich damit das Beste. Und dann gibt es natürlich noch jene, die einfach völlig kontaktlos sind. Ich möchte darüber gar kein Urteil fällen, denn diese Kontaktlosigkeit, die eben manche Menschen haben, mag den verschiedensten Gründen entspringen. Vielleicht aber könnte man doch sagen, dass hier die vier göttlichen Zustände, die Güte, das Mitgefühl und die Mitfreude, nur allzu schwach entwickelt sind. Diese Menschen gleichen dann, wenn sich ihnen der Freund auf dem Pfade bietet, einem Menschen, der das große Los gewonnen hat, es aber unachtsamerweise wieder wegwirft. Sie werden zu Eigenbrödlern, zu Sonderlingen. Natürlich gab es auch zu des Buddha-Zeiten gar manch einen, der sich in die Einsamkeit der Wälder zurückgezogen hatte, um dort seinen Pfad alleine zu gehen. Aber wir wissen, wie viele Reden der Buddha gehalten hat, in wie vielen Reden er gewarnt hat, dass das nur ein Mensch könne, der einem großen, mächtigen Waldelefanten gleiche. Aber auch selbst diese Waldeinsiedler mussten zweimal im Monat zu den allgemeinen Beichtfeiern erscheinen und sie mussten sich denselben Regeln unterziehen wie die in der Gemeinschaft lebenden Mönche. Natürlich habe ich im Laufe des über 43-jährigen Bestehens der altbuddhistischen Gemeinde manchen Menschen kennengelernt, der glaubte, seinen Weg alleine gehen zu können. Auch hier möchte ich kein Urteil darüber fällen, aber eines kann ich doch sagen. Es waren keine heiteren Menschen. Keine Menschen, denen man es ansah, dass sie wirklich ihr Glück in der Lehre gefunden hatten. Ich möchte Ihnen hier zwei Beispiele schildern, die, wovon jeder in irgendwie eine ungeheure Tragik enthält. Der erste Bericht, der stammt aus einem Buche von Percheron, ich glaube es heißt Buddha, über den Maler Kubin. Der Autor schildert hier, wie Kubin das Werk des Mahathera, die Lehre des Buddha, zur Hand bekam, wie er vollkommen gefangen genommen von diesem Werke war, ja geradezu begeistert. Er hatte den Entschluss gefasst, nun auf den Pfad bis zum Ende zu gehen. Aber es kam eben, wie es kommen musste, wenn man seinen Weg ohne den guten Freund gehen will. Kubin kam nicht weiter, ja, er kam überhaupt nicht zurecht mit dem Pfade. Und eines Tages sagte er, es geht nicht, und er warf die Buddha-Lehre eben wieder weg. Der zweite Fall ist folgender. Eines Tages läutete es in München, wir waren damals noch in München in der Wörthstraße, läutete es an unserer Wohnung und draußen stand noch ein jüngerer Mann. Ich machte auf, er kam herein, er ging zum Mahathera. Und nun erzählte er Folgendes. Er war ein Lehrer und hatte das Werk des Mahathera ebenfalls gelesen. Er war hochbegeistert und sagte nun, er wolle die Buddha-Lehre in diesem Leben und in verhältnismäßig kurzer Zeit verwirklichen. Er habe sich bereits auch im Gebirge eine einsame Berghütte gemietet. Er habe für ein Jahr Proviant in diese Hütte schaffen lassen. Und dort wolle er nun in vollkommener Einsamkeit den Höhenanstieg nach Nibbanam schaffen. Sie können sich denken, was unser Mahathera erwidert hat. Er hat ihm klipp und klar gesagt, dass er ohne den guten Freund das niemals schaffen werde. Er gab ihm das Gleichnis des Buddha von dem mächtigen Waldelefanten, der in einem tiefen Lotusweiher ein Spritzbad nimmt. Am Rande des Teiches sitzt ein kleines Häschen und schaut zu. Und es denkt sich, ja, was dieser mächtige Waldelefant kann, das kann ich auch. Und als der Waldelefant den Teich verlassen hat, stürzt sich das Häschen in den Teich, um jämmerlich zu ertrinken. Auch dieses Gleichnis brachte unser Mahathera dem jungen Freunde. Aber es nützte nicht. Er war fest entschlossen und hatte auch das Zutrauen, dass er es schaffen werde. Der Mahathera machte ihn auch aufmerksam, dass er ja gar nicht die Reife hätte, dass er sich zuerst in der Familie erproben müsse, um zu sehen, welche Kampfeskräfte er überhaupt besäße. Aber wie gesagt, er redete lange in ihn hinein, aber nichts half. Und so ging er. Wir haben dann viele Monate nichts mehr von ihm gehört. Und nach einem halben Jahr läutete es wieder an unserer Türe. Und draußen stand unser junger Freund. Und nun erzählte er Folgendes. Damals, als er ging, war Herbst. Und er sagte, es wäre dieses erste Monat, wäre die schönste Zeit seines ganzen Lebens gewesen. Über ihm der blaue Himmel, rings um ihn die Einsamkeit der Bergwelt. Er befand sich fast wie in einem Rausche. Nicht, dass er sich mit der Buddha-Lehre befasst hätte, aber der Zustand, endlich einmal los von allen Pflichten zu sein, keinen Ärger mehr mit seiner Frau, keinen Ärger mehr mit seinen Kindern, keinen Ärger mehr mit seinen Vorgesetzten, keinen Ärger mit seinen Schülern, nichts durchquerte seinen Willen, er fühlte sich wie ein Gott. Dann aber wurde es plötzlich anders. Rasch kam der Winter und er musste sich mehr und mehr in die Hütte zurückziehen. Und nun geschah etwas, was der Mann nicht verdauen konnte. Er sagte, er habe sich immer für einen anständigen Menschen gehalten. Aber in dieser furchtbaren, drückenden Einsamkeit der Berghütte, in die er nunmehr gezwungen war zu bleiben, da erlebte er, dass er kein anständiger Mensch war, sondern dass geradezu dämonische Begierden in ihm hausten. Er hatte die Mutterreden mitgenommen, er hatte alle möglichen anderen Schriften mitgenommen, er versuchte zu lesen, er versuchte zu meditieren, nichts half. Dämonen stiegen auf aus seinem Geiste, Bilder der Gier, des Hasses und der Verblendung, ja selbst zu Taten der Gewalttätigkeit kam es. Er war so entsetzt über sich selber, dass er, wie er wörtlich sagte, nach einigen Monaten fast dem Wahnsinn nahe war. Als die erste Schneeschmelze eintrat und sich ihm eine Gelegenheit bot, zu fliehen, ließ er dann auch alles zurück und kehrte wieder zurück zu seiner Familie. Natürlich sagte unser Mahatera, er möge sich doch erinnern, was er ihm gesagt habe, dass es ohne den Freund auf dem Pfade überhaupt unmöglich sei und er zudem ja noch keinerlei Reife besäße. Er habe sich in keiner Weise erprobt. Er brachte ihm auch das Gleichnis, das der Mutter gebraucht, wenn er sagt, seine Lehre gleiche einer mächtigen Kobra. Wenn man sie falsch anfasse, man den Tod erleide oder tödlichem Schmerz. Unser junger Freund gab alles zu, aber er sagte, er könne diese Erinnerung an diese Dämonen, die aufgestiegen waren in dieser Zeit seiner Einsamkeit, die könne er nicht mehr bannen. Er müsse wieder in die Welt hinein und es sei ihm unmöglich, sich weiter mit der Buddha-Lehre zu beschäftigen. Wir haben denn auch niemals mehr von diesem Manne gehört. In beiden Fällen sehen Sie, dass es in der Tat möglich ist, dass ein Mensch zur Buddha-Lehre auftaucht, von dem besten Willen erfüllt ist und dann doch eines Tages wieder untertaucht. Und er taucht unter, weil ihm der gute Freund auf dem Pfade fehlt, der ihm eben, wenn ein Tief eintritt, schnell und leicht wieder herauszieht. Denn der gute Freund auf dem Pfade ist ja der ganze Weg. Aber glauben wir ja nicht, dass solche Fälle nur heute auftreten. Auch zu des Buddha Zeiten gab es Menschen, die glaubten, ihrem Pfad alleine gehen zu können. Ich denke hier nur an den Bericht in Udanam, an Megia, der bei dem Buddha weilte und ihm eines Tages erklärte, er wolle sich nun in die Einsamkeit eines Mangowaldes zurückziehen. Aber der Buddha sagt ihm, warte, Megia, bis noch ein zweiter Mönch kommt. Megia aber sagt, nein, er wolle nicht warten. Denn der Erhabene, der habe schon alles gewirkt, aber er müsse noch wirken. Dieses Gespräch wiederholt sich in dreimaliger Wiederholung und schließlich entlässt der Buddha den Megia. Aber schon am Abend des gleichen Tages kehrt Megia wieder zurück zum Buddha und sagt ihm, Herr, ich kam überhaupt zu keiner Meditation. Mich quälten unaufhörlich drei Vorstellungen. Die Vorstellung der Sinnenlust, die Vorstellung des Übelwollens und die Vorstellungen der Gewalttätigkeit. Nun vergleichen Sie diesen Fall mit dem Fall unseres jungen Freundes, den ich Ihnen erzählte. Welches sind nun die Früchte? Ach, ich wollte Ihnen eigentlich noch etwas anderes vorlesen. Guru Dhammapala, könnten Sie mir den Samsaro bringen? Wissen Sie, ich möchte diese von Lao Tse, diese Stelle noch gerne haben. Es gibt auch in der Tat große Geister, die unendlich lauter sind und an Größe uns weit übertreffen. Aber auch diese Menschen wurden mit der Einsamkeit nicht fertig und haben unsäglich unter ihr gelitten. Ich möchte Ihnen zu diesem Zwecke die Klage des Lao Tse vortragen, der, wie wir wissen, die letzten Jahre seines Lebens in der Einsamkeit verschwand. Mich hat das immer ungeheuer erschüttert, denn man meinte doch, dass ein Mensch wie Lao Tse mit der Einsamkeit fertig werden müsste. Aber was sollen da wir sagen, wenn er es nicht konnte? Diesem Gefühl tiefster innerer Vereinsamung gibt Lao Tse in den folgenden erschütternden Worten Ausdruck. Wer im Tao erleuchtet ist, gilt als umnachtet. Wer im Tao fortgeschritten ist, scheint zurückzukommen. Wer dem Tao sich angeglichen hat, wird zu den Unbedeutenden gezählt. Alle Welt nennt das von mir Vertretene augenscheinlich minderwertig. Es darf nur etwas wirklich groß sein, so wird es schon für minderwertig gehalten. Meine Worte sind leicht zu verstehen und leicht zu befolgen, aber niemand vermag sie zu verstehen, niemand vermag sie zu befolgen. Weil es so zugeht, hüllt sich der vollendete Weise in ein raues Gewand und birgt seinen Schatz im Innern. Die Menschheit lebt dahin in hellem Vergnügen wie bei einem Opferschmaus, wie wenn man im Lenz eine Anhöhe ersteigt. Ich allein bleibe teilnahmslos, keine Spur solchen Lebens, wie beim neugeborenen Kind, das noch nicht lächelt. Immer auf der Fahrt wie ein Heimatloser. Die Menschen haben Überfluss, ich allein bin wie der Bettler auf der Straße. Ein Schwachsinniger bin ich, ein Wirrkopf, ach. Die gewöhnlichen Menschen, wie sind sie so hell, ich allein bin sorgenvoll. Oh, wie zerschlagen wie ein Rack im Meere, umhergetrieben wie ein Ding, das nirgends hingehört. Die Menschen alle sind zu etwas nütz. Ich allein bin unbeholfen wie ein Bauer. Ich allein bin anders wie alle anderen Menschen. Um wie viel mehr aber können wir sagen, dass der Buddha-Dhamma die Religion der großen Einsamen ist, die Flucht des Einsamen zum Einsamen, wie das grandiose Schlusswort der Enneaden Plotins lautet. Sie sehen also, wenn es einem Lao Tse so ergangen ist, wie namenlos schwer muss es für unser einen sein, den Pfad alleine zu gehen, wenn wir nicht eben auch im Strudel des Weltlebens versinken wollen. Welche sind nun die Früchte, die der Buddha verheißt demjenigen, der seinen Pfad zusammen mit dem guten Freunde im Sadamo geht? Die Antwort erhalten wir in Samyutta Nikaya. Dort lesen wir: Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Hat man der guten Lehre erkannt, wird man besser, nicht schlimmer. Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Hat man der Guten gute Lehre, das heißt immer Sadamo, hat man den Sadamo der Guten erkannt, wird Weisheit gewonnen, nicht sonst her. Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Hat man der guten Lehre erkannt, leidet man mitten im Kummer keinen Kummer. Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Hat man der gute Lehre erkannt, glänzt man inmitten der Freunde, Verwandten und Bekannten. Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Haben sie der gute Lehre erkannt, so gehen die Wesen zu glücklicher Existenz. Mit den Guten soll man zusammen sein, mit den Guten soll man Umgang pflegen. Haben sie der gute Lehre erkannt, gewinnen die Wesen ewiges Heil. Hier sehen Sie einmal, wie zwei Verse sich immer wiederholen. Mit den Guten soll man beisammen sein, denn ist man mit den Guten beisammen, so hört man den Satamo. Das heißt also, der Buddha meint hier unter den guten Menschen diejenigen, von denen man den Satamo hört. Dabei möchte ich aber betonen, gemeint sind natürlich nicht die Menschen, die über dem Satamo sprechen, sondern die aus dem Leben der Lehre, aus dem Satamo heraussprechen, wo das Erlebnis des Satamo zugrunde liegt. Das sind die Guten, das sind diejenigen, mögen sie eine Bürde haben, was immer es auch sei, aber das sind die eigentlich Guten, die aus dem Satamo heraus leben und in dieser Weise uns Vorbild, Beispiel und der Freund auf dem Pfade sind. Nun kommen fünf Früchte, die aus einer solchen Freundschaft erwachsen. Das erste ist, man wird besser, nicht schlechter. Man könnte fast sagen, dass wohl die allermeisten Menschen schlechter sterben, als sie geboren sind. Denn es ist ja so, entweder wir kämpfen oder wir kämpfen eben nicht und werden damit schon schlechter. Denn wenn wir bergan gehen wollen, müssen wir immer kämpfen. Wie wenige Menschen aber bemühen sich auch nur, besser zu sein. Im Allgemeinen ist der Mensch so unendlich zufrieden mit sich selbst. Auch wir haben übrigens ein Sprichwort. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Wenn ich mit einem Menschen gehe, wenn ich mit einem Menschen lebe, wenn ich einen Menschen habe, der im Satamo lebt, so ist es gar keine Kunst, wenn ich mit ihm spazieren gehe, gute Gespräche zu führen. Es ist gar keine Kunst, dass die Sittengebote im Sinne der Güte einzuhalten. Der ganze Pfad wird unendlich leicht. Und man wird, möchte ich schon sagen, auf die allerleichteste Weise besser und nicht schlechter. Die Freundschaft im Satamo ist in der Tat der leichteste Pfad, den es gibt. Und, wie der Buddha sagt, es ist der ganze Pfad. Natürlich darf eine solche Freundschaft nicht einmal aufleuchten im Jahr oder zweimal aufleuchten, sondern sie muss das ganze Jahr lebendig sein, denn sonst wäre ja auch der Pfad nur vielleicht eine Woche während einer Woche des Beisammenseins lebendig und im Übrigen wäre nicht da. Nein, eine solche Freundschaft im Satamo, wenn sie wirklich diese Früchte tragen soll, muss immer lebendig sein, über das ganze Jahr, selbst wenn man getrennt lebt, wenn der eine da ist und der andere dort ist. Die Freundschaft im Satamo aber darf nie abreißen. Sie muss immer lebendig sein, sie muss immer voll Leben und voll Kraft sein. Dann ist sie in der Tat der leichteste Pfad, der einfachste Pfad und auch der sicherste Pfad. Ich denke hier gerade an die schöne Stelle, wo Anando einmal den Buddha fragt, was denn die Nahrung für ein gutes Silam sei. Der Buddha erwidert, der gute Freund, so unendlich einfach, ein gutes Silam, ein gutes Benehmen ist in dem Augenblick da, wo ich mit dem guten Freund zusammenlebe. Da ist es, wie gesagt, bedarf es gar keine Anstrengung, gut zu sein. Da bin ich von selber gut. Das zweite ist, die zweite Frucht einer solchen Freundschaft ist, man lebt ohne Kummer in einer Welt voll Kummer. Und das ist ja auch klar. Denn wenn man die Buddha-Lehre lebt, wirklich lebt, dann erfährt man, wie recht der Buddha hat, dass sie schon am Anfang beglückend ist. Man kreist sich ja nicht mehr so in die Dinge hinein, worüber andere unglücklich sind. Das macht einen ja gar nicht mehr unglücklich. Und da, wo Unangenehmes ist, nimmt man es eben in Ruhe an. So ist eben diese Welt und so ist eben dieser Körper. Man wird kummerloser, man wird friedvoller, man wird glücklicher. Auch das ist etwas, was jeder, ich möchte schon fast sagen, jeden Augenblick erleben kann, wenn er den guten Freund im Satamo zur Seite hat. Das dritte ist, man glänzt unter den Verwandten, Freunden und Bekannten. Wir kennen diesen Ausdruck, man glänzt. Ich denke hier an den Gosingam-Wald, wo der Buddha gefragt wird, welch ein Mönch kann dem Gosingam-Walde Glanz verleihen. Gemeint ist hier natürlich das Moralische, das Edle, die Geistesausrichtung, die ganz aus der Lehre und in der Lehre ist, die hier glänzt. Auch wir würden vielleicht sagen, man hat eine wunderbare Atmosphäre. Auch wir sagen, der Mensch strahlt, er strahlt den Frieden aus, er strahlt den Satamo aus. Und für den Inder war es eben ein wirkliches Glänzen, ein wirkliches Strahlen, was ein solcher Mensch an sich hat. Und wie gesagt, wir sagen, es ist eine gute Atmosphäre, wenn man bei diesem Menschen ist. Das vierte ist, man gelangt zu einer guten Wiedergeburt. Auch das ist selbstverständlich, denn die Wiedergeburt wird genau so sein, wie ich jetzt in meinem Geiste, in meinem Gemüte die Welt gestalte. Bin ich jetzt heiter? Bin ich jetzt voll Hingabe? Bin ich jetzt erfüllt von dem Geiste der göttlichen Zustände, von Güte, von Mitfreude, von Mitgefühl? Dann wird die nächste Welt genau wieder so sein. Das heißt, es wird eben eine Himmelswelt sein. Und die fünfte Frucht einer solchen Freundschaft im Sadamo ist, man gewinnt ewiges Heil. Auch das wusste unser Mahatera, deshalb hat er auch als Ziel unserer altbuddhistischen Gemeinde den Stromeintritt aufgestellt, der eben als die Frucht der Freundschaft im Sadamo ist. Und nun möchte ich Ihnen noch einige Beispiele aus dem Kanon selbst bringen. Einer Freundschaft im Sadamo, die immer eine Freundschaft sub specie aeternitatis unter dem Blickpunkt der Ewigkeit war. Als erstes möchte ich Sie erinnern an die Freundschaft von Sariputta und Moggallana. Sie haben den kleinen Bericht darüber im Jana vielleicht gelesen, aber für die, die es nicht kennen, möchte ich ihn doch kurz wiederholen. Sariputta und Moggallana waren beide Söhne aus Brahmanenfamilien und schon in frühester Jugend Schüler des religiösen Lehrers Sanchayo. Beide hatten einander gelobt, dass derjenige, der zuerst das Heil finden würde, es dem anderen mitteilen würde. Sie sehen, bei einer Freundschaft im Sadamo steht immer das religiöse Element als wichtigstes im Vordergrund. Eines Tages nun geht Sariputta durch die Straßen von Rajagaha um Almosenspeise. Da erblickt er einen Mönch im gelben Gewande mit einem in Frieden strahlendem Antlitz. Die Erscheinung dieses Mönches macht einen tiefen Eindruck auf ihn. Er geht hin und fragt ihn, von welchem Meister er denn der Jünger sei. Der Angeredete, er hieß Asachin, erwidert, es sei der Asket Gotamo, der Sakya-Sohn, der dem Erbe der Sakya entsagt habe. Sariputta bittet ihn nun, ihm doch in Kürze seine Lehre mitzuteilen. Aber Asachin lehnt ab, er könne das nicht, da er doch noch ein Neuling sei. Sariputta aber gibt nicht nach und schließlich teilt ihm Asachin in einem Vierzeiler den Kern der Lehre des Buddha mit. Sariputta ist so begeistert von diesen wenigen Worten Asachis, dass er noch an eben diesem Platze, wo er diesen Vierzeiler hörte, den nach Nibbanam führenden Strom erreichte. Nun aber kommt das Erstaunliche, wo die ganze Freundschaft im Sadamo zutage tritt und lebendig wird. Sariputta versucht nun nicht sofort zum Meister zu eilen, zum Buddha zu eilen. Nein, als erstes eilt er zu seinem Freunde, um auch ihm die Heilsbotschaft zu bringen. Und auch Sariputta erreicht, während er die Worte seines Freundes hört, den nach Nibbanam führenden Strom. Auch diese Freundschaft war also eine Freundschaft sub specie aeternitatis unter dem Blickpunkt der Ewigkeit von höchster Warte aus. Ein anderes sehr schönes Beispiel aus dem Kanon ist das, was uns in der Rede Caricaro der Hafner erzählt wird. Die meisten kennen sie, aber ich finde es so schön, dass wir es ruhig wiederholen können. Es wird da selbst berichtet, wie der Erhabene mit Anando unterwegs war und an einer bestimmten Stelle angekommen ein Lächeln sehen ließ. Anando wundert sich und sagt, ja, nicht ohne Grund Lächeln vollendete. Was mag da wohl der Grund sein, dass nun der Erhabene ein Lächeln zeigt? Er fragt den Erhabenen und der Erhabene antwortet Folgendes. Er sagt ihm, dass eben da, wo sie jetzt stehen, ehemals eine mächtige Burgstadt gestanden habe und dass zu dieser Zeit Kasapo, der Erhabene, Heilige, vollkommen erwachte, in der Welt weilte. In eben diesem Webalingam aber, da lebte ein Hafner namens Caricaro. Und dieser Hafner, Caricaro, hatte einen Freund, einen Lieblingsfreund. Und eines Tages nun ließ Caricaro, der Hafner, seinen Freund, den jungen Edelmann, Giordipalo, zu sich bitten. Nun, Giordipalo kam und er fragte seinen Freund ja, was er denn eigentlich von ihm wolle. Nun kommt Caricaro mit seinem Anliegen und sagt ihm, dass ganz in der Nähe der Erhabene, Heilige, vollkommen erwachte Kasapo weile. Und sie wollten doch dorthin gehen, um ihn, den Erhabenen, zu sehen. Es sei doch ein so großes Glück, einen Heiligen zu sehen. Aber Giordipalo, der junge Edelmann, erwidert genau das, was heute die allermeisten Menschen erwidern würden. Er sagt nämlich, genug. Bester Caricaro, was soll uns denn der Anblick dieses kahlgeschorenen Pfaffen? Aber Caricaro gibt nicht nach. Er weiß es ja, dass die höchste Gabe die Gabe der Lehre ist. Und wir können es verfolgen, welchen Plan er sich nun ausdenkt und auch völlig zielbewusst verfolgt, um seinem Freund diese höchste Gabe, die Gabe der Lehre, zu bringen. Nun, also als das nicht geht, so sagt er zu seinem Freunde, lass uns einmal an den Fluss zum Baden gehen. Giordipalo willigt ein und Caricaro nimmt Schwamm und Seife und beide Freunde gehen zum Fluss. Caricaro erweist nun seinem Freund einen Liebesdienst, er reibt ihm mit Schwamm und Seife den Rücken ab und als er ihm diesen Liebesdienst erwiesen hat, beginnt er wieder, komm, bester Giordipalo, wir wollen doch den Erhabenen aufsuchen, den Heiligen vollkommen erwachten. Es ist doch ein großes Glück, wenn man einen solchen Heiligen sehen kann. Aber Giordipalo erwidert wieder das Gleiche. Was soll uns denn der Anblick dieses kahlgeschorenen Pfaffen? Caricaro wiederholt seine Bitte dreimal, aber Giordipalo will nicht. Und nun tut Caricaro etwas, was für die damalige Zeit geradezu erstaunlich war. Denn Caricaro war aus einer niedrigen Kaste und Giordipalo stammte aus einer hohen Brahmanenkaste. Caricaro geht hin und streicht mit der Hand seinem Freunde über dessen Haare. Was, wie gesagt, für die damalige Zeit unerhört war. Und nun ist Giordipalo derjenige, der in höchste Verwunderung gerät und sagt, ja gar so sehr drängt es dich, bester Caricaro? Gar so sehr drängt es mich, bester Giordipalo. Gar so sehr drängt es dich, bester Caricaro. Gar so sehr drängt es mich, bester Giordipalo. Gar so sehr drängt es dich, bester Caricaro. Gar so sehr drängt es mich, bester Giordipalo. Nun, und dann begeben sich beide Freunde zum Erhabenen. Hoch erfreut, sagt Caricaro, als er mit seinem Freund dort anlangt. Herr, hier bringe ich dir meinen Lieblingsfreund. Der Erhabene nun legt den beiden die Lehre dar. Und nun ist es Giordipalo, der sich wundert und zu seinem Freunde sagt, ich kann es gar nicht verstehen, dass du, der du eine solche Lehre hast, dass du nicht aus dem Heim in die Heimlosigkeit ziehst. Aber Caricaro antwortet ihm, dass er ja seine greisen erblindeten Eltern zu ernähren habe. So ist es also nur Giordipalo, der sich Haar und Bart schert und in den Mönchssango eintritt. Nun aber kommt auch wieder etwas ungeheuer Erstaunliches. Ein anderer Bericht sagt uns, dass beide Freunde nach dem Tode in einer der höchsten Lichtwelten als nie wiederkehrende erschienen sind. Der Laienanhänger Caricaro hatte also die gleiche Stufe erreicht wie der Mönch Giordipalo. Auch diese Freundschaft war eine Freundschaft, die aus dem Sadambo herauskam, die nicht endete, als sie beide starben, sondern über den Tod weiterging, bis beide Freunde eben in die Nirvana-Sphäre untertauchten. Ein ebenso schönes Beispiel ist jenes andere, in der wunderbaren Rede Zeugen des Dhammo. In dieser Rede berichtet Pasenadi, der König Pasenadi, dem Erhabenen, wie er zwei Beamten habe, Purano und Isidato. Eines Tages nun, während eines Feldzuges, hatte er beschlossen, seine beiden Beamten einmal zu erproben auf ihre Treue, ob sie ehrlich wären oder ob sie irgendeinen Verrat gegen ihn planten. Zu diesem Zwecke nun nahm er mit ihnen in einer kleinen Herberge Logis, und als nach getaner Arbeit beobachtete er nun genau, was diese beiden machten. Und da entdeckte er, dass beide Freunde, sowohl Purano wie Isidato, bis tief in die Nacht hinein in Gesprächen über die Lehre beisammen saßen. Und selbst dann, als sie sich niederlegten, selbst dann legten sie sich noch so, dass das Haupt gegen den Erhabenen gewandt war und gegen ihn die Füße. Pasenadi spricht dann sein Verwundern aus gegenüber dem Buddha und er sagt, ja, ich habe es zuerst nicht recht verstanden, denn ich bin es ja, der diesen beiden eine Existenz gibt. Ich bin es ja, der ihre Familien unterhält. Ich bin es ja, der für Ehre und Ruhm sorgt. Und alles, was sie haben, haben sie durch mich. Und die gesamte Freizeit verwenden sie nur zu Gesprächen über den Dhammo zum Preise des Erhabenen. Schließlich meint er, dass diese beiden Laienanhänger in der Tat echte Zeugen des Dhammo seien. Aber der Bericht ist auch noch nicht zu Ende, denn auch diese Freundschaft war eine Freundschaft sub specie aeternitatis, eine Freundschaft unter dem Blickpunkt der Ewigkeit. Eines Tages besuchte Migachala die Tochter Puranos, den ehrwürdigen Anando, und erzählte, dass sowohl ihr Vater gestorben sei, wie auch ihr Onkel Isidato. Das Erstaunliche sei nun, dass der Erhabene erklärt habe, beide wären einmal Wiederkehrende geworden. Sie könne das nicht verstehen, denn ihr Vater Purano lebte im reinen Wandel, mied die Sinnenfreuden, während ihr Onkel Isidato in glücklicher Ehe lebte. Von beiden aber sagt nun der Erhabene, dass sie als einmal Wiederkehrende gestorben seien und in dem Bereich der Tusita-Himmelswelt wieder erschienen seien. Und das könne sie nun einfach nicht verstehen. Anando hört sich den Bericht an und geht dann zum Erhabenen. Der Erhabene sagt ihm nun Folgendes. Hätte Purano, der keusch lebte, die Weisheit des Isidato gehabt, dann wäre sein Gang nicht mehr zu finden gewesen. Das heißt, er wäre in den großen Frieden Nibbanas eingetaucht. Und hätte Isidato, der mehr Weisheit hatte, die Sittenreinheit des Purano gehabt, dann wäre auch sein Gang nicht mehr zu erkennen gewesen. Und so, sagt der Buddha, waren eben beide Freunde in einer unvollkommen. Hier ist es auch sehr schön zu sehen, dass es durchaus nicht notwendig ist, dass zwei Menschen völlig gleich sind, um zu einer Freundschaft im Sadamo zu kommen. Sie können durchaus verschieden sein, sie können in ihren Anlagen durchaus verschieden sein, auch in ihrer Würde, und doch das große Streben, das ist es, was die Menschen oder zwei Freunde verbindet. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich wollte die mittlere Sammlung Gosingam-Wald.
im Zimmer von der Liesel Lichtsteinen. Mein großes Exemplar. Das ist das letzte Beispiel der fünf Anoroto, wie die zusammengelebt haben, in welchem Geiste die ihr Leben aufgebaut haben. Und so denke ich mir immer, dass auch wir es während dieser Woche des Beisammenseins machen müssten. Wenn der Geist dieser Anoroto unter uns nur ein bisschen wäre, dann wäre diese Woche wirklich ein Himmelsfeld. Und das wäre an sich nicht zu schwer, meine ich, weil doch jeder keine Sorgen hat und jeder in der Tat sein Bestes geben kann. Sie kennen ja sicher diese Rede, aber sie ist so schön, dass ich Ihnen diesen Teil eben nochmals vortragen möchte. Da besucht der Erhabene drei edle Jünglinge, die in einem Walde ihr Lager, ihren Aufenthalt aufgeschlagen haben. Der Erhabene fragt sie nun Folgendes: Geht es euch leidlich, Anoroto? Kommt ihr wohl aus, ohne Mangel an Nahrung? Leidlich, Erhabener, geht es uns. Wir kommen wohl aus, es ermangelt uns nicht an Nahrung. Vertragt ihr euch aber, Anoroto, einig, ohne Zwist, ohne Streit, mild geworden und seht euch sanften Auges an? Freilich, o Herr, vertragen wir uns einig, ohne Zwist, ohne Streit, mild geworden, ohne Misstrauen und sehen uns sanften Auges an. Inwiefern aber, Anoroto, vertragt ihr euch einig, ohne Zwist, mild geworden, ohne Misstrauen und seht euch sanften Auges an? Da gedenke ich, o Herr, also. Erreicht habe ich's, wohl getroffen für wahr, dass ich mit solchen wahren Asketen vereint lebe. Und ich, glücklicher, o Herr, diene diesen Ehrwürdigen mit liebevoller Tat, so offen als verborgen, mit liebevollem Wort, so offen als verborgen, mit liebevoller Gesinnung, so offen als verborgen. Und also verweilend, o Herr, denke ich, wenn ich nun meinen eigenen Willen aufgebe und mich ganz dem Willen dieser Ehrwürdigen unterwürfe, und wahrlich, o Herr, ich habe meinen eigenen Willen aufgegeben und mich ganz dem Willen dieser Ehrwürdigen unterworfen. Verschieden, o Herr, sind zwar unsere Körper, aber ich glaube, wir haben nur einen Willen. Und der ehrwürdige Nandio und der ehrwürdige Kimbilo sprach zum Erhabenen: Auch ich, o Herr, gedenke also, erreicht habe ich's, wohl getroffen für wahr, dass ich mit solchen wahren Asketen vereint lebe. Und ich, glücklicher, o Herr, diene diesen Ehrwürdigen mit liebevoller Tat, so offen als verborgen, mit liebevollem Wort, so offen als verborgen, mit liebevoller Gesinnung, so offen als verborgen. Und also verweilend, o Herr, denke ich, wie, wenn ich nun meinen eigenen Willen aufgeben würde und mich ganz dem Willen dieser Ehrwürdigen unterwürfe? Und wahrlich, o Herr, ich habe meinen eigenen Willen aufgegeben und mich ganz dem Willen dieser Ehrwürdigen unterworfen. Verschieden sind zwar unsere Körper, aber ich glaube, wir haben nur einen Willen. Also, Herr, verweilen wir verträglich, einig, ohne Zwist, mild geworden, ohne Misstrauen und sehen uns sanften Auges an. Wohl, wohl, Anoroto. Und strebt auch ihr ernsten Sinnes, eifrig, unermüdlich. Freilich, o Herr, streben wir ernsten Sinnes, eifrig, unermüdlich. Jetzt passen Sie auf welche Weise das hier geschildert ist, wie diese drei Menschen das Dahnamen, die Hingabe übten. Wer da zuerst von uns, o Herr, vom Almosengang aus dem Dorfe zurückkehrt, der bereitet die Plätze und setzt Trinkwasser, Waschwasser und Spülnapf vor. Wer zuletzt vom Almosengang auf dem Dorfe zurückkehrt und es ist noch Speise übrig und er verlangt danach, so nimmt er davon. Wo nicht, so wirft er sie fort auf grasfreiem Grund oder in fließendes Wasser. Dann ordnet er die Sitze, räumt Trinkwasser, Waschwasser und Spülnapf weg und fegt den Speiseplatz rein. Wer bemerkt, dass der Trinknapf oder der Waschkrug oder der Mistkübel leer ist, der stellt ihn gesäubert wieder auf. Wenn er es allein nicht kann, so winkt er einem Zweiten dabei und wir kommen und helfen ihm, ohne dass wir, o Herr, aus solchem Grunde das Schweigen brechen. Und jeden fünften Tag, o Herr, sitzen wir die ganze Nacht hindurch in Gesprächen über die Lehre beisammen. Also, Herr, verweilen wir ernsten Sinnes, eifrig, unermüdlich. Kann man sich ein schöneres Vorbild für eine Woche des Beisammenseins denken? Wenn jetzt jeder denken würde, und ich will dem anderen dienen, mit liebevoller Tat so offen als verborgen, mit liebevollem Wort so offen als verborgen, mit liebevollem Denken so offen als verborgen. Wenn jeder das fertig brächte, nur eine Woche lang, dann hätten wir hier wirklich eine kleine Himmelswelt verwirklicht. Und er würde dann selbstverständlich diesen Geist auch mit nach Hause nehmen, auch in seine Familie, auch in seinem Beruf. Und er würde ebenso glänzen, strahlen in einer wunderbaren Atmosphäre, wie wir es vorhin im Samyutta Nikayo gelesen haben. Als letztes möchte ich Ihnen noch vorlesen die Worte unseres Mahatera, die er am Ende seines Aufnahmerituals der Mitglieder des engeren Kreises gesetzt hat. Pflegen Sie insbesondere auch aufrichtige und treue Freundschaft mit den Gemeindeangehörigen. Eine Freundschaft, wie sie in den Worten des Erwachten gerühmt wird. Für einen Jünger, der noch nicht vollendet ist, wohl aber dem Zustande der allerhöchsten Sicherheit zustrebt und demgemäß sich müht, sehe ich kein so nutzbringendes Hilfsmittel als die Freundschaft mit Gleichstrebenden. Ein jüngerer Mönche, der Gleichstrebende zum Freunde hat, gibt das Unheilsame auf und pflegt das Heilsame. Daraus können Sie ja sehen, wie verkehrt das Unternehmen ist, den Heilsweg allein gehen zu wollen. Das können bloß solche riskieren, die schon erheblich fortgeschritten sind. In den Anfängen des Weges ist ein solches Unterfangen in hohem Maße gefährlich, wie ich aus mehrfacher Erfahrung bestätigen kann. Deshalb stellt ja auch Sariputta, der Größte nach dem Buddha, im 33. Dialog der längeren Sammlung als die vier Erfordernisse der Sotapanna-Schaft auf. Erstens die Freundschaft mit guten, gleichstrebenden Menschen. Zweitens das Hören des Sadhammo, der guten Wirklichkeitslehre. Drittens gründliches Nachdenken, Meditation und viertens ein der Lehre gemäßes Leben. Wie Sie sehen, steht hierbei der Anschluss an gute, gleichstrebende Menschen an erster Stelle. Geben Sie deshalb, so ruft unser Mahatera uns zu, die Freundschaft und damit die Zugehörigkeit zu unserer altbuddhistischen Gemeinde nicht preis. Werfen Sie den Stab nicht weg, der Sie immer wieder von dem dauernden Verlassen des rechten Weges zum Glücke bewahren wird. Es könnte sich kein größeres Unglück für Sie ereignen. Und so vermeiden Sie denn für immer den weiten, sumpfigen Moorgrund der Weltlust und gehen Sie unverdrossen im Bannkreis der drei Juwelen den sicheren Weg, der günstig und fröhlich zu wandeln ist. Den erlesenen achtfachen Buddha-Pfad, den Pfad zum Glück. Diese Worte erinnern mich auch an die Worte, die der Erhabene gesprochen hat zu Magandiyo, dem Pilger, als dieser ihn bittet, ihm die Lehre darzulegen. Auch da sagt der Buddha Ähnliches. Wohlan denn, Magandiyo, sei du den Guten gesellt, also nämlich jenen, von dem du die gute Lehre hörst. Und wirst du den Guten gesellt sein, dann wirst du den Sadhammo hören. Und wirst du den Sadhammo hören, dann wirst du der Lehre gemäß leben. Und wirst du der Lehre gemäß leben, dann wirst du eben selber sehen, selber merken, dass, nämlich unsere Persönlichkeit, ist das sichere, presshafte, schmerzhafte, da wird das sicher resthafte, schmerzhafte, ohne Überrest aufgelöst. Und damit will ich schließen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand zu diesem Thema noch etwas zu sagen hätte. Ich habe da den kleinen Bericht von Megia erzählt. Und da fällt mir nun gerade ein, Sie erinnern sich, wo Megia die Waldeinsamkeit aufsuchte und bereits am Abend wieder zum Buddha kam, weil er in der Einsamkeit keinen Frieden fand. Der Buddha gibt ihm nun folgende Ratschläge. Wissen Sie, was der Buddha sagt? Er sagt ihm, da hat Megia ein Mönch treffliche Freunde, treffliche Genossen. Also auch wieder das Erste, die Freundschaft mit Gleichstrebenden. Im Verkehr mit ihnen wird er das Unerreichte erreichen und das Unverwirklichte verwirklichen. Das Zweite ist dann, der zweite Ratschlag des Buddha, ist dann ein entsprechendes Silam, ein entsprechendes Benehmen, was eben, wie gesagt, mit einem guten Freund selbstverständlich ist. Und dass der dritte Ratschlag ist dann, er pflegt gute Gespräche über die Lehre. Auch das ist, wenn man den guten Freund auf der Seite hat, selbstverständlich. Es gäbe da noch viele Beispiele aus dem Kanon, aber ich glaube, es genügt, um doch irgendwie zu zeigen, welche Rolle der gute Freund auf dem Pfade spielt.